Ich habe uns noch ein Bild mitgebracht von dem Rest der Familie. Wir haben 6 Kinder, wie gesagt. Ich bin vorhin von ganz vielen begrüßt worden und ich kann euch nicht versprechen, dass ich die ganzen Namen behalte. Ich kann euch versprechen, dass ich höchstwahrscheinlich die meisten schon wieder vergessen habe, weil in sowas bin ich ganz schlecht. Um uns da ein bisschen zu rächen, haben wir allen unseren 6 Kindern Doppelnamen gegeben. Es gibt Leute, die glauben, wir haben 12. Das ist dann nicht unser Punkt. Gut. Also, die Predigt heute heißt, oben ist leider nicht zu sehen, macht nichts, Grillkohle, Morgennebel und ein Polizeiauto, in Anführungszeichen. Ich mag das immer gerne, irgendwie so ein bisschen einen frechen Titel zu geben, vielleicht bleibt er dann leichter im Gedächtnis, wenn irgendjemand halbwegs so ist wie ich. Ich mag immer solche. Egal, wir schauen, was es damit auf sich hat. Als wir als Familie, damals noch mit nicht ganz so vielen Kindern, aber doch, mal in der Türkei waren, um die Familie Luven zu besuchen, ich weiß nicht, kennen vielleicht einige, unterstützen wir als Gemeinde, als Missionare, und wir haben die zweimal besucht, da wo sie wohnen, da haben wir auch ein paar Ausflüge mit dem Auto gemacht, wir haben uns im Mietwagen geliehen und alle Kinder ohne Sicherheitsgurt durften man in der Türkei auf den Rücksitz setzen, das ging ganz prima. Und auf einem dieser Ausflüge habe ich was Witziges gesehen. An der ganz langen, geraden Landstraße Richtung Meer, so eine richtige Rennstrecke, wenn man in der Türkei Rennstrecke sagt, dann ist das so, da stand am Straßenrand von Weitem schon erkennbar ein Polizeiauto. Dachte ich, das wäre eins. Und als wir dann daran vorbeigefahren sind, da habe ich gesehen, dass das Ding gar kein Polizeiauto war. Es war nicht mal ein Auto. Es war bloß eine täuschend echt gemachte Attrappe aus Sperrholz. Das war ein Holzbrett angemalt, da sitzt sogar jemand drin, mit allem drum und dran. Ein Blaulicht hatte das Ding auf dem Dach, das drehte sich sogar, aber es war ein Holzbrett. Gewirkt hat das Ding trotzdem. Ich habe das von Weitem gesehen und bin automatisch langsamer gefahren, als ich da den Schreck mit dem Polizeiauto gekriegt habe. Auch wenn ich gar nicht zu schnell fuhr. Irgendwie, zack, fährt dann besonders vorsichtig. Zumindest beim ersten Mal. Wir sind später noch öfter da lang gefahren und dann wusste man natürlich, was es damit auf sich hatte. Und die ganzen Einheimischen wussten das offensichtlich auch. Die sind gebrettert wie die Weltmeister. Aber doch. Szenenwechsel. Wir, also die ganze Familie Kasemann, die hat eine Vorliebe für eine klassische Sommeraktivität. Wir grillen gern. Wir haben aber keines dieser inzwischen angesagten Super Turbo Edelstahl feldküchenartigen Grillmonster für 2000 Euro. Wir haben einen ganz normalen altmodischen Holzkohlegrill. Den muss man zuerst anfeuern, wenn man was grillen will. Und weil wir für unsere Truppenstärke plus eventuell Gäste meist ziemlich viel Material auf den Grill hauen müssen, verwende ich immer solche Grillbriketts. Kennt ihr bestimmt diese Eierkohlen. Die sind ziemlich hart und die brauchen einige Zeit zum Anzünden. Aber wenn die mal an sind, dann hat man lang genug kräftige Glut für all unsere schönen Materialmengen, die wir umsetzen wollen. Und zum Anzünden fülle ich die dann immer in so einen Kamin, schütte langsam aber großzügig Spiritus oder eigentlich rein Putzalkohol drüber und dann warte ich eine Minute. Bevor ich dann einen brennenden Anzündewürfel, also Kachelofen oder Kaminanzündewürfel unten drunter lege, eine Weile später sind die dann so richtig gut durch, die Kohlen, und dann kann es losgehen mit den leckeren Steaks. Die Polizeiauto-Attrappe und auch diese Grillkohlen, die werden uns später in der Predigt nochmals begegnen, also vielleicht im Hinterkopf behalten. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Israel und zu einer Ansage Gottes oder Aussage Gottes, die mich im ersten Moment total überrascht hat. Wir gehen ins Nordreich Israels, und zwar in die Zeit so ungefähr zwischen 750 und 715 vor Christus. Was war damals da los? Schauen wir es uns an. Ich habe die Predigt in 3 Punkte eingeteilt, das mache ich ganz gern. Und der erste heißt die Situation. Totalschaden. Oder? 750 vor Christus, es lief nur scheinbar gut damals. In 40 Jahren Herrschaft des Königs Jerobeam, also Jerobeam II., funktioniert es zwar wirtschaftlich ganz gut, Aber mit Gott hatte das Volk da im Nordreich, die Israeliten, weder Priester, Führer noch einfache Leute. Mit Gott hatten die eigentlich nichts mehr am Hut. Es herrscht eine Situation, die es auch heute an vielen Orten der Welt gibt. Der Oberschicht geht es gut, oder irgendeiner Oberschicht geht es gut bis sehr gut, während die Armen unterdrückt werden. Alles drehte sich nur noch um Wohlstand, Vergnügen, Fun, materielle Dinge. Die Menschen waren habgierig und die hatten die moralischen Maßstäbe, beziehungsweise eigentlich muss man sagen die Maßlosigkeit und die Götzenverehrung von den umliegenden Nachbarvölkern, den Kanaanitern, übernommen. Und Gott war total aus dem Blick geraten. Die Priester, die sollten ja eigentlich die Führer, geistlichen Führer des Volkes sein, und die sollten dem Volk eigentlich den Blick auf Gott vermitteln und auf dessen Willen und erhalten. Dieses Bewusstsein dafür sollte erhalten bleiben, durch die Priester auch. Das war ihr Job. Das waren die schlimmsten von allen. Sie hatten sich so richtig zu einer rücksichtslosen, tatsächlich auch kriminellen und einer moralisch verkommenen Eliteschicht entwickelt, die nur noch ihre eigenen Vorteile im Sinn hatte, Orgien feierte und total zügelloses Leben führte. So krass. Und in dieser Situation tritt ein Mann auf den Plan, der den Namen Hosea hat. Wir wissen gar nicht viel über Hosea, wir finden auch gar nicht viel über seine, also ich glaube, ihr habt in dem Interview gerade mehr über mich erfahren, als mehr von der Vorgeschichte von Hosea in der Bibel lesen, aber sein Vater hieß Beris, und das war es auch schon, was da drin steht. Und Gott beruft dann diesen Hosea als Propheten für Israel und beauftragt ihn, dem Volk und seinen Führern ordentlich die Möbel gerade zu rücken. Was Gott durch Hosea ausrichten lässt, das ist nämlich wirklich starker Tabak. Und er bedient sich dazu richtig drastischer Bilder und Vergleiche. Kann ich nur empfehlen, also ich habe das jetzt, ich sag zufällig gelesen, nein, ich bin draufgestoßen, weil in meinem Bibelleseplan war vor einiger Zeit, der so fortlaufend geht, war vor einiger Zeit erst der Amos und dann das Hosea-Buch als Thema dran. Und ich habe das noch nie so am Stück gelesen, ist nicht so lang, aber ich fand es total krass, total spannend. Da hat man den Eindruck, dass, wenn man das so liest, in der Gesamtheit, dass Gott jetzt so richtig, aber rundum die Faxen dicke hat. Sowas von. Und dass er sagt, Hauptmessage, so, und jetzt ist fertig. Die sollen sehen, wo sie bleiben, jetzt sollen sie dann halt ihr Fett wegkriegen, die mach ich jetzt klar, mir reicht's. Im ersten Kapitel gleich, Vers 9, da steht, was Gott sagt, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht mehr für euch da sein. Boah. Wenn man das ganze Buch Hosea liest, dann fällt auf, dass Gott nicht wie zum Beispiel bei anderen Propheten oder in anderen prophetischen Begebenheiten oder Ansagen, so Jona in Ninive zum Beispiel, dass Gott nicht sowas ausrichten lässt wie, hey, aufwachen, ihr müsst euch dringend ändern, sonst wird's ernst. Wie es aussieht, ist der Zug schon abgefahren damals. Es ist schon ernst. Hier lässt Gott ausrichten, was passieren wird in dem ganzen Buch. Und das ist nicht angenehm. Was passieren wird, damit alles wieder ins Lot kommt. Zu Deutsch, Hosea muss dem Volk Gottes Strafe ankündigen. Und das aus gutem Grund. Gott kann einfach nicht mehr zuschauen. Ihm dreht sich buchstäblich der Magen um und er muss eingreifen. Dabei will er das gar nicht. Er will das nicht, es tut ihm zutiefst weh, das sagen zu müssen. Das lesen wir nämlich auch, dass er das gar nicht will. Später dann, Kapitel 11, Vers 8 und 9. Schon bei dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt, und ich will nicht voller Zorn über euch herfahren. In Wirklichkeit ist das Buch Hosea eine Liebesgeschichte. Allerdings erleben wir da wirklich sehr tragische Seiten der unerschütterlichen Liebe und Treue Gottes zu seinen Leuten. Denn da kommt eben leider absolut nichts mehr zurück von Seiten des Volkes Israel. Tragisch. Oh weh, jetzt steckt der Karren richtig im Dreck. Etwas Schlimmeres könnte Gott kaum tun, als sich abzuwenden, oder? Gut, dass Gott mich so fest lieb hat, dass mir sowas nicht passieren kann. Wirklich nicht? Was war denn die Ursache, dass es so schlimm gekommen war? Bei allem Kümmern um Wohlstand, Erfolg, eigene Vorteile, Fun und so weiter, war Gott und seine Vorstellung einer Liebesbeziehung komplett verloren gegangen. Und jetzt bin ich ganz ehrlich. Also, ich habe mal gelernt, wir müssen so Rhetorikkurse besuchen, da lernt man, man soll das gar nicht sagen, jetzt mal ganz ehrlich, weil dann glauben die Leute, der Rest ist nicht ehrlich. Er ist jetzt ehrlich. Meine ich nicht. Ich sage das lieber so. Ich bin ganz ehrlich, heißt, ich enthalte euch nichts vor. Das passiert mir immer wieder. Dass Gott in den Hintergrund gerät. Oft fängt das nur schleichend an. Das sind gar keine bewussten Entscheidungen. Ich stelle mich ja nicht hin und sage, ich lasse Gott jetzt mal außen vor, jetzt ist mir was anderes wichtiger. Es beginnt bei mir oft ganz einfach damit, dass ich zum Beispiel nach und nach immer weniger Zeit finde, mit Gott zu reden. Besonders, wenn gerade alles relativ glatt geht. Läuft bei mir. Ich melde mich dann später wieder, hab gerade zu tun. Und ehe ich mich versehe, ist vor lauter Alltag, vor lauter ich muss erst noch eben, und dann schauen wir, auf Gott, ist Gott auf einmal in den Hintergrund geraten. Völlig in den Hintergrund geraten manchmal. Und das tut ihm weh. Genau wie damals. Und wenn das erst geschehen ist, bei mir, in meinem Leben, dann stellen sich ganz schnell weiterreichende Auswirkungen ein. Genau wie damals. Auch mir muss Gott, übrigens genau wie damals, oft genug sehr massiv in den Weg treten. Er will das nicht. Er empfindet Mitleid mit mir. Er will mich nicht fertig machen. Absolut nicht. Und doch muss er mir oft genug auf eine Art die Möbel gerade rücken, die mir vielleicht im Moment krass erscheint. Aber er macht das, er tut das, eben weil er mich so treu und so unerschütterlich liebt, wie sein Volk damals zur Zeit Hoseas. Also, wenn die Beziehung, die Nähe zu Gott bei mir in den Hintergrund tritt, dann ist das keine Kleinigkeit. So nach dem Motto, es oh, ist kleine Korrektur nötig. Es ist keine Kleinigkeit, es bricht Gott das Herz. Und, egal wie groß der Mist auch sein mag, den ich baue, Gott liebt mich unerschütterlich und treu. Das sind die zwei, sag ich mal, die zwei Tropfen, die beim Destillieren dieses ersten Punktes unten rausfallen. Das ist das Wunder namens Gnade. Schauen wir uns den zweiten Punkt an. Den habe ich genannt, jetzt aber, Neuanfang. Oder? Und jetzt kommen wir zum, jetzt haben wir gesehen, was ungefähr damals so los war in der Zeit, wie die Situation ist, als Hosea da auftritt. Und jetzt gehen wir mitten rein ins Geschehen, ins Kapitel 6, und das beginnt so. Hosea 6, Vers 1. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Der dritte noch. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt, oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Na also, jetzt haben sie doch noch die Kurve gekriegt. Sie haben wohl gecheckt, wie ernst es ist. Die Ankündigungen vom Hosea, die haben ihnen die Augen geöffnet und sie zum Umdenken gebracht. Nochmal gut gegangen. Und genau hier ist jetzt diese Stelle, diese Ansage, die Antwort Gottes, die mich da so beim Durchlesen wirklich vor den Kopf gestoßen hat oder verblüfft hat auf den ersten Blick. Da geht es nämlich weiter im nächsten Vers. Und da redet Gott. O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Juda, was soll ich mit dir machen? Fragt der Herr. Eure Liebe ist so beständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt, so wie das Licht nach der Nacht. Was soll das denn, bitteschön? Da kommen die und total auf Umkehr und alles frisiert. Und dann sagt Gott, was soll ich mit euch anfangen? Warum lässt Gott die so eiskalt abblitzen? Ich dachte, er ist immer bereit zu vergeben. Sie kehren doch um, sie sind bereit, ihr Verhalten zu ändern, neu anzufangen. Sie bereuen, sie tun Buße. Wirklich? Schauen wir uns die ersten drei Verse nochmal ganz genau an. Was ist da los? Da ist nämlich nicht alles ganz so, wie es auf den ersten Blick scheint. Ich sehe es, ich kann ja auch da schauen. Also, was tun die? Was ist da eigentlich los? Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, sie reden die ganze Zeit von Gott, aber kein einziges Mal mit ihm. Die zum Ausdruck kommende Hoffnung darin, dass nach drei Tagen Gott wird uns wieder verbinden, die sprechen sie sich einfach selber zu in dem Moment, ist das kein Zuspruch von Gott. Der zweite Punkt. Sie bekennen in Wirklichkeit mit keinem Wort eigene Schuld. Die sehen sie gar nicht bei sich. Sie sehen nur Gott als Verursacher und dann auch als Beseitiger dieser misslichen Lage. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch wieder. Zweimal diese Denke. Das ist nicht wirklich, also da klingt nicht wirklich raus, ich habe Mist gebaut oder wir haben. Da klingt raus, Gott hat uns gestraft, Gott hat uns geschlagen, er wird uns auch. Und der dritte Punkt, und den finde ich ganz enorm wichtig, sie bringen gar nicht zum Ausdruck, dass sie etwas bei sich ändern wollen. Sie wollen Gott so weit zufriedenstellen, dass er wieder erscheint, dass alles wieder auf Schiene läuft. Ganz oberflächlich, das ist ohne Substanz. Was also auf den ersten Blick nach Einsicht, Bereuen und Umkehr zum Neuanfang aussieht, ist in Wirklichkeit nichts anderes als unser Polizeiauto vom Anfang. Sieht von Weitem täuschend echt aus, mit allem drum und dran. Bei genauerem Hinschauen steckt nichts von all dem dahinter, was ein echtes Polizeiauto ausmacht. Es ist eine Attrappe ohne Funktion. Und so bleibt auch diese Bußattrappe der Israeliten ohne Funktion. Denn es steckt nichts von dem dahinter, was wirkliche Buße und Umkehr ausmacht. Die wollen nur mit den richtigen, fromm scheinenden Worten und Ritualen alles wieder auf Schiene bringen. Und darum lässt Gott sie abblitzen und sagt, was soll ich mit euch anfangen? Er lässt sich nämlich nichts vormachen. Depperte, bornierte Israeliten, oder? Vorsicht, nicht voreilig den ersten Stein werfen. Ich zumindest finde mich auch da ziemlich oft genau wieder. Wie oft bitte ich Gott oder bitte ich Menschen, ihr könnt gerne meine Frau mal fragen, vorschnell um Vergebung. Vorschnell nicht, weil es, was man, könnte man auch morgen noch oder später mal in Ordnung bringen, sondern vorschnell im Sinn von, ich will in Wirklichkeit nur alles schnell wieder in Ordnung haben. Und halt in Zukunft besser aufpassen, dass ich Gott oder mein Gegenüber nicht verärgere. Das hat aber nichts mit echtem Bereuen oder echter Bereitschaft zur Veränderung zu tun. Und aus Gottes Sicht ist sowas dann eben auch nur eine Bußattrappe, die er mühelos durchschaut und die deshalb ohne Funktion ist. Gott vergleicht das in seiner Antwort mit Tau, mit Morgennebel. Der bedeckt zwar auch die Oberfläche. Der Boden sieht prima feucht aus, aber er hat keine nachhaltige Wirkung. Er erreicht nämlich die Wurzeln nicht und trägt darum auch nichts zum Überleben und zum Wachstum der Pflanzen bei. Also nicht nichts, aber nicht das, was für die Pflanzen wirklich ausreichend ist. Und kaum, dass die Sonne drauf scheint, ist es sowieso ruckzuck weg, verdunstet. Mit den richtigen Worten und den richtigen Ritualen etwas einfach nur schnell in Ordnung bringen will ich meistens dann, wenn ich in Wirklichkeit mein Verhalten gar nicht so schlimm finde. Ich entschuldige mich halt, damit mein Gegenüber, egal ob Gott oder Mensch, zufrieden ist und in Ruhe geht. Und wenn es dem so wichtig ist, dann mache ich es halt. Abgesehen davon, dass solches Fake-Bereuen Betrug ist, am anderen und an mir selbst, führt das ganz sicher nicht zu echter Gemeinschaft und Nähe, sondern zu Abstand, je nachdem zu Rückzug auf beiden Seiten. Wir sehen das bei Gott in Hosea. Da ist Rückzug. Ich will nicht mehr. Oder ihr sollt nicht mehr mein Volk sein. Ich will nicht mehr euer Herr sein. Das bleibt oberflächlich und es verletzt. Unter Menschen, zwischenmenschlich kennen wir das gut. Und wir haben gelesen, es bricht Gott das Herz, es verletzt ihn. Und im Licht Gottes verdunstet dieses Fake-Bereuen sogar noch schneller als beim Morgennebel in der Sonne. Das hat keinen Bestand. Heißt das, ich soll jetzt besser nicht um Verzeihung bitten? Sicher nicht. Das heißt aber, und das ist echt herausfordernd, dass echte Vergebung auf der einen Seite untrennbar mit echter Bereitschaft zur Veränderung auf der anderen Seite zusammengehört. Ich sollte, und das ist jetzt so dieser Tropfendestillat aus dem zweiten Punkt, ich sollte also nur dann um Verzeihung bitten, wenn ich auch bereit bin, mich wirklich verändern zu lassen. Wenn ich wieder mal Mist gebaut habe. Sonst ist es vielleicht nur eine Attrappe. Der dritte Punkt. Ja, was denn dann? Die haben jetzt da schon irgendwie Schritte gemacht. Lasst uns umkehren zum Herrn. Gott hat sie abblitzen lassen. Ja, was denn dann? Die Antwort Gottes auf die Fake-Buße der Israeliten geht noch weiter. Die endet nicht im Vers 5. Gott ist nämlich niemand, der einfach nur sagt, steckt euch eure Entschuldigung an den Hut, ich bin fertig mit euch. Er sagt ihnen auch, worum es ihm wirklich geht. Und das ist punktgenau dasselbe, um das es ihm bei mir und bei uns allen, bei dir heute auch immer noch geht. Das ist, was zählt. Das steht im 6. Vers. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt. Und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Zack, so einfach ist das. Im ungeschminkten Klartext, Gott will nicht meine Worte und meine Rituale, Gott will mein Herz. Gott will nicht deine Worte und deine Rituale, Gott will dein Herz. Rituale, auch religiöse Rituale, können Menschen helfen, Gott zu erkennen und ihre Beziehung mit ihm zu erhalten. Sie können helfen. Aus diesem Grund führte Gott zum Beispiel im Alten Testament die Beschneidung und die Opfer ein. Das sind Symbolhandlungen und die haben einen sehr hohen Inhalt im Sinn von, sie erinnern an das, was Gott wichtig ist. Im Neuen Testament hat er die Taufe und das Abendmahl eingesetzt, aber all diese Rituale oder jedes religiöse Ritual stellt nur dann eine Hilfe dar, also nicht falsch verstehen, ich sage jetzt bitte nicht das Wort Ritual negativ befrachtet sehen. Sowas überhaupt nicht. Aber die sind, man muss schauen, wofür sind sie da. Die sind dann eine Hilfe, wenn ich die aus einer Einstellung der Liebe und des Gehorsams Gott gegenüber ausübe. Dann sind sie mir eine Hilfe. Dann erinnern sie. Wir wissen, beim Abendmahl sagt Jesus, tut das, um an mich zu denken, um euch das klar bewusst zu halten. Wenn mein Herz dabei weit entfernt ist von Gott, dann wird das Ritual oder das, was ich da tue, zur Farce. Und ich habe mich gefragt, warum lese ich in der Bibel? Warum gehe ich zum Gottesdienst? Warum nehme ich, wenn es bei uns gibt, einmal im Monat Abendmahl, warum nehme ich am Abendmahl teil? Weil man das als Christ halt nun mal so macht, ich bin es auch gewöhnt und weil ich mich irgendwie auch dazu verpflichtet fühle als Christ und weil ich auch nichts falsch machen will oder schlecht machen möchte. Oder tue ich das alles ganz bewusst, weil der Wunsch danach aus meinem Herzen kommt? Und weil es mir fehlt, wenn ich es nicht tue, weil ich Gott nämlich wirklich lieb habe. Da muss man sich jetzt nicht unter falschen Druck setzen. Aber ich glaube, ich muss mich immer wieder fragen, hey, warum tue ich das denn? Und wenn ich drauf komme, eigentlich stimmt da was nicht mit der Motivation, dann ist das kein Weltuntergang, sondern dann kann ich mit dieser Erkenntnis zu Gott kommen und sagen, hey, bring mir die, hilf mir da zurecht. Ich gebe es zu. Meine Liebe zu Gott gleicht leider manchmal oder leider auch oft eher diesem, wir haben es auf dem Foto gesehen, diesem Tau und dem Morgennebel, die verkümmert und verdunstet, wenn es nämlich heiß wird. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das jedenfalls von mir. Du bist mega motiviert von einer christlichen Konferenz, einem Seminar, einem wirklich lebendigen Gottesdienst, einer starken Predigt oder irgendwelchen ähnlichen Dingen, die du erlebt hast. Du bist begeistert von Gott. Und die Begeisterung ist echt und aufrichtig. Und du bist überzeugt, dass jetzt was vorwärts geht. Und das tut's auch. Und trotzdem merkst du, wie die Begeisterung mit der Zeit abebbt. Also diese ganz starke Euphorie weniger wird. In den Hintergrund gerät. Es gibt ja auch viel anderes im Alltag. Und irgendwann bist du wieder da, wo du vorher warst. Bei christlichen Pflichtübungen. Und damit, also wenn ich von mir jetzt wieder rede, damit bei Frust. Oder vielleicht merkst du es ja nicht mal. Es schleicht sich einfach so ein. Auch so eine Art Tau oder Morgennebel, der wegtrocknet. Und jetzt sind wir wieder bei den Grillkohlen vom Anfang. Kurz zur Erinnerung. Um die anzuzünden, schütte ich Spiritus drüber, warte eine Minute, lege den Anzündewürfel drunter. Was ist das Wichtigste dabei? Ich verrate es euch. Ich habe es nämlich ausprobiert. Man ist ja so irgendwie als Naturwissenschaftler wird man zum Experimentieren erzogen. Ich habe alles durchprobiert. Das Wichtigste ist die Minute warten, nach dem Spiritus drüber schütten. Warum? Wenn ich das nicht tue, wenn ich den einfach Spiritus drauf und gleich anzünden, das geht super, dann gibt es eine tolle Flamme. Das sieht richtig nach Feuer aus, genau wie das Polizeiauto nach Polizeiauto aussieht, aber nach einem Moment ist Schluss, weil der Spiritus ist nur oberflächlich drauf, verbrennt sofort weg, zack, fertig. Und das geht so schnell, dass diese echt harten und dichten Grillbriketts überhaupt gar nicht anbrennen können. Das brennt von der Oberfläche, fertig. Aber was passiert dann schon groß in dieser angeblich so wichtigen Minute Wartezeit? In dem Beispiel. Was macht den Unterschied aus? Und das ist ganz einfach. Die Briketts saugen den Spiritus auf. Der sickert durch und durch ein. Der brennende Zündwürfel unten runter macht die Kohlen dann heiß, warm und dann dampft das alles wieder aus und der Spiritus kann brennen, der da rauskommt. Und zwar lange, weil er langsam rauskommt. Die sind vollgesogen. Und so lange, dass die Briketts selber anfangen zu glühen und lange weiter glühen. Ich weiß nicht, ob man im Himmel grillen kann. Also ich hoffe es jedenfalls. Aber ich bin überzeugt, dass das Bild, dieses Bild des Kohleanzündens ziemlich gut wiedergibt, worum es bei meiner Liebe zu Gott geht. Statt oberflächlicher Begeisterung, die relativ bald verpufft ist, muss echte Liebe in mein von Natur aus eher hartes Herz richtiggehend einsickern. Ich muss das aufsaugen lassen. Das ist mein Beitrag. Und der braucht nichts weiter als, was braucht es zum Aufsaugen bei den Kohlen? Eben eine Minute Wartezeit. Der braucht nichts weiter als Zeit. Und zwar Zeit, die ich mit Gott verbringe. Ich muss nicht erwarten, schnell eine Instant-Dosis Gottes Liebe drauf und weiter im Alltag wird schon brennen. Ich muss Zeit haben. Ich muss Zeit verbringen mit Gott. Ich muss es einsickern lassen. Gottes Beitrag ist der brennende Zünderwürfel. Wenn ich Gott und seine unerschöpfliche Liebe, wirklich unerschöpflich, zu mir, wenn ich die als Fundament unter mein Leben lege, dann wird er dafür sorgen, dass mein aufgetanktes, vollgesogenes Herz, bildlich gesprochen, Liebe ausdampft, dass es zu brennen beginnt, dass es für langanhaltende, beständige Glut sorgt. Boah, klingt ja ganz gut. Aber wie geht das in der Praxis? Ich kann dir nicht sicher sagen, wie das bei dir gelingt. Aber ich habe gemerkt, was bei mir funktioniert und was sicher nicht funktioniert bei mir. Meine Liebe Gottes Reichweite ist erschreckend kurz. Also meine. Ich leide wohl an sowas wie, vielleicht würde man heute sagen, Liebe Gottes ADHS. Ich bin nicht mal in der Lage, mich einen Tag lang bei der Stange zu halten. Nicht mal ein paar Stunden. Turbulent ist. Morgennebel, Wolf Haas würde wahrscheinlich sagen, Morgennebel, Hilfsausdruck. Dafür habe ich mich früher oft echt geschämt und auch selber klein gemacht. Das ist nicht so der richtige Christ, oder? Irgendwas machst du falsch. Das muss doch irgendwann mal laufen. Nein, das muss es nicht. Inzwischen habe ich nämlich kapiert, dass ich kein schlechterer Christ bin, wenn ich mit Gott nur über die nächste armselige Viertelstunde rede. Und das regelmäßig. Das bewahrt mich davor, auf Reserve zu laufen. Und das nervt Gott auch, nicht im Mindesten. Im Gegenteil, das freut ihn unheimlich. Gott ist so groß, dass er sich um solche Kleinigkeiten wie meine nächste Viertelstunde in der Beziehung zu ihm kümmern will. Das ist ein Wunder, das nicht in meine menschliche Schublade passt. Jeder zu, also wenn ich einen Mitarbeiter oder einen Praktikanten habe, der jede Viertelstunde zu mir kommt und sagt, oh, passt alles. Ich glaube, nach einem Tag würde ich da irgendwie die Kettensäge. Ich weiß nicht. Aber Gott ist anders. Er ist nämlich zum Glück ganz anders als Menschen. Und das steht auch in Hosea. Haben wir schon gelesen einmal im 11. Kapitel? Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Kapiert habe ich es. Trotzdem geht es immer noch ganz oft schief bei mir. Aber man kann ja dann, wir lernen ja alle irgendwie, meine Mutter sagt, wir lernen so lange, bis alle Finger gleich lang sind. Also wir lernen immer weiter und sogar ich lerne manchmal dazu. Kapiert habe ich es. Einsickern lassen will ich es. Zum Mitnehmen. Nochmal kurz die Zusammenfassung. In meiner Schulzeit gab es den blöden, saublöden Spruch, drei Dinge brauchte man, Girls, Girls, Girls. Das war damals so ein Hit von der Gruppe Sailor. Ich will die Zusammenfassung mal so formulieren. Drei Dinge braucht der Mensch. Gnade, Neuanfang, Liebe. Wir hatten den ersten Punkt, der hieß die Situation, Totalschaden, oder? Und da war mir ganz wichtig herauszustellen, wenn meine Nähe zu Gott in den Hintergrund gerät, dann bricht es Gott das Herz. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und der zweite Tropfen Destillat war, er bricht ihm das Herz, weil er mich unerschütterlich, wirklich unerschütterlich liebt. Dieses Wunder heißt Gnade. Egal, welchen Mist ich gebaut habe. Dann hatten wir den zweiten Punkt, der hieß, jetzt aber Neuanfang, oder doch nicht. Sei bereit, etwas zu verändern, wenn du um Verzeihung bittest. Ich glaube, das ist irgendwie so, für mich war das so das Zentrum dieser ganzen Story da bei Hosea. Oder wenn man es in Anlehnung an manche sehr drastischen Trailer oder Werbemittel macht, dann sage ich jetzt mal, sag nicht, vergib mir bitte, wenn du nichts ändern willst. Ja, was denn dann? Gott will keine Attrappe. Er will dein Herz. Ihm ist nicht dran gelegen, dass du was tust, weil man das als Christ so macht. Tu es, weil du Gott lieb hast. Und zum Schluss noch. Rede mit Gott über deine nächste Viertelstunde. Dann bleibt dein Herz gedrängt von seiner Liebe. Dann läufst du nicht auch so schnell auf Reserve. Lass dich nicht vom Teufel täuschen, der dir einreden will, also einen Tag oder eine Woche lang musst du schon aus eigener Kraft mal glänzen und brillieren. Das versucht er nämlich. Vor Gott muss ich nicht machen. Da muss ich, mit ihm muss ich über die nächsten paar Minuten reden, wenn es nötig ist. Und nicht aus eigener Kraft. Nimm doch einfach zwei Verse mit in die Woche und denk drüber nach. Den einen haben wir schon gehabt, das ist dieser Vers in Hosea 6, Vers 6. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Und der andere, der steht im ersten Buch Samuel, war schon mal Jahreslosung ganz bekannt, wo da so viele Söhne auftauchen und nie ist der Richtige dabei. Da sagt Gott, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstaben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Der Mensch hält dieses Ding für ein Polizeiauto, was wir da gesehen haben. Gott ist schon dran vorbeigefahren, der schaut schon dahinter und weiß, das ist eine Attrappe. Aber auch umgekehrt. Ich muss nicht die richtigen Rituale, die richtigen Worte haben, um Gott zu beeindrucken. Im Herzen muss es stimmen. Und wenn ich zu Gott komme und sage, vergib mir, dann hört er nicht auf das vergib mir. Das kann ich in jeder Sprache der Welt sagen. Es kommt bei Gott immer das Gleiche an, nämlich das, was dahinter in meinem Herzen stattfindet. Und das nimmt er an. Notfalls auch jede Viertelstunde. Amen. Amen. Vater, das Größte und das Großartigste, was es einfach gibt, ist die Tatsache, dass du in keine Schublade passt, die wir aufstellen können. Dass du größer bist, dass deine Liebe zu uns so viel größer und so viel unerschütterlicher ist, als wir es jemals zusammenbringen werden. Und dass du so groß bist und dass du bei uns wohnst, wie wir es gelesen haben. Und dass du so groß bist, dich um solche Kleinigkeiten zu kümmern, wie meine zaghaften Gehversuche, meine Fehler, die ich mache, meine Beziehung zu dir. Und das sein muss jede paar Minuten. Danke, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir dir nichts vormachen müssen. Danke auch, dass wir dir nichts vormachen können, auch wenn es manchmal so schön wäre oder uns so cool vorkäme, dir was vormachen zu können. Danke, dass es nicht möglich ist, dass du dahinter schaust und dass du immer liebevoll dahinter schaust. Ich bitte dich, dass du uns einfach ganz nah bei dir hältst, dass du uns wirklich diesen Gedanken frisch und präsent hältst, dass du in jedem Moment da bist, dass du der Heilige bist, der in keine Schublade passt und der sich um uns und um unser Leben sorgt. Danke, dass wir in deinem Schutz und unter deinem Segen das erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du uns einfach diese Freiheit, diese Gelassenheit, die das mit sich bringt, dass du sie uns ganz konkret spüren lässt. Hilf uns, dir nicht im Wege zu stehen. Amen.
Amen. Amen.